Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und mein Name ist Ferdinand Hauser. Heute ist Heiligabend und ich freue mich, dass Sie uns auch an diesem feierlichen Tag eingeschaltet haben. Vielleicht schmücken Sie gerade den Christbaum oder sitzen gemütlich bei Stollen und Kaffee beisammen. Oder Sie sind auf dem Weg zu lieben Verwandten. Wie dem auch sei, im Namen der gesamten Redaktion von Radio Prag International darf ich Ihnen auf diesem Wege recht herzlich frohe Weihnachten wünschen. In unserer Sondersendung zum Heiligabend stellen wir Ihnen heute ein Kochbuch mit Rezepten aus dem Egerland vor. Zunächst aber beschäftigt uns ein anderes Thema. Es gibt sie aus Holz, Papier oder etwa aus Eis, genauso wie mit lebendigen Tieren. Die Rede ist von Weihnachtskrippen. Der Prager Stadtteil Žižkov hat jedoch sogar seine eigene Krippe. Darin vermischt sich die biblische Weihnachtsgeschichte mit der Geschichte dieses Teils der tschechischen Hauptstadt. Radio Prag International hat sich die Krippe angesehen und im Folgenden berichtet darüber Till Janzer.
Die Žižkover Weihnachtskrippe ist mittlerweile für viele Prager schon ein Begriff. Dabei ist sie eine Neuerfindung und entstand erst 2018. Doch sie zeichnet sich dadurch aus, dass nicht die typischen Figuren zu sehen sind, sondern 30 cm hohe Stilisierungen von realen und erdachten Persönlichkeiten dieses Teils der Stadt an der Moldau. Und kein anderes Viertel Prags kann sich mit etwas Ähnlichem rühmen. Genau das sei auch das Ziel gewesen, schildert die Kunsthistorikerin Vladka Holzapfelová.
Der Gedanke entstand schon vor mehr als 10 Jahren, als die damalige Bürgermeisterin des dritten Prager Stadtbezirks Vladislava Hujová für Žižkov etwas sehr Ungewöhnliches herstellen lassen wollte. Etwas, das kein anderer Teil der Stadt hatte. Deswegen wandte sie sich an die Fachhochschule und Mittelschule für Kunstgewerbe in Žižkov und das bereits mit der Idee einer Weihnachtskrippe. Die dortigen Lehrkräfte am Fachbereich Schnitzerei und Holzbildhauerei mit Richard Peschek an der Spitze kamen ihr entgegen. So entstand der erste Teil der Krippe.
Insgesamt 36 Figuren wurden angefertigt. Dabei wurde die Szenerie aus Bethlehem eben nach Žižkov verlagert. Michal Wronski ist seit 2022 der Bürgermeister des Stadtteils und sagte gegenüber Radio Prag International.
Da es die Žižkover Weihnachtskrippe ist, sind die Figuren alle irgendwie mit unserem Stadtteil verbunden. Und zeitlich wurde dies ungefähr auf die Epoche der ersten tschechoslowakischen Republik eingegrenzt.
Konkret bedeutet dies, dass sich die Figuren auf Menschen beziehen, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gelebt haben und dementsprechend auch gekleidet sind. Damals handelte es sich um ein Arbeiterviertel. Heute gilt dieser Teil Prags als besonders bunt, mit zahlreichen Roma-Familien, die hier leben, sowie mittlerweile ebenso Ausländern. Und Žižkov ist für seine Kneipenszene bekannt, unter anderem mit der legendären Underground-Pinte Uvistscheleniho Voka zum ausgeschossenen Auge. Doch zurück zur Weihnachtskrippe. Noch bis Ende Januar ist sie im Informationszentrum des dritten Stadtbezirks ausgestellt. Dabei hat sie nicht hauptsächlich mit der Bibel zu tun. Eva Slesakova leitet das Infozentrum.
Od roku 2014.
Ab 2014 entstanden die ersten Figuren, und zwar die Heilige Familie und die Heiligen Drei Könige. Letztere werden vom ersten Bürgermeister der damaligen neuen Prager Vorstadt Karel Hartig, dem tschechoslowakischen Staatsgründer Tomáš Garrigue Masaryk sowie vom Habsburger Kaiser Franz Josef I. gebildet.
Die Heilige Familie ist auch im Geist der Zeit gehalten. Josef mit Arbeiterkappe, Maria mit einem Damenhut der 1920er Jahre und der kleine Jesus im Kinderwagen damaliger Mode. An den Heiligen Drei Königen ist wiederum zu sehen, dass die Krippe eine doppelte Symbolik hat. Dies sei der Grundgedanke gewesen bei ihrer Fertigung, greift Kunsthistorikerin Holzapfelová den Gedanken auf.
Die Idee war ja eine Krippe mit Figuren, die historische, literarische oder legendäre Persönlichkeiten darstellen, die etwas mit Žižkov zu tun haben. Eines ist daher die geschichtliche Ebene, doch die zweite Ebene ist das Geschehen aus der Bibel, das mit der Geburt Jesu und den Umständen dieses Ereignisses den Hintergrund bilden.
Und so können unterschiedliche Figuren gewissen Personen aus dem Neuen Testament zugeordnet werden.
Darin besteht eben gerade das Doppelschichtige. So haben wir in der Krippe einen Metzger mit einem Schweinskopf, der sogenannte Unschuldswürste im Angebot hat. Er stellt den Herrscher Herodes dar. Des Weiteren gibt es ja den braven Soldaten Schweig, der den biblischen Lazarus abbilden soll. Zudem findet sich hier ein Polizist, der den heiligen Longinus verkörpert.
Weitere Figuren zeigen zum Beispiel den Schriftsteller Jaroslav Hašek, die Malerin Toyen, die übrigens ihre Beine über den Rand der Krippe baumeln lässt und hinausschaut, den Musiker und Komponisten Jaroslav Ježek oder etwa den legendären fiktiven Erzähler Jara Zimmermann. Sie alle sind in eine Szenerie von Häusern des Stadtteils eingepasst. Die Gebäude wurden aus Spanplatten geschnitten. Als Kulisse im Hintergrund dient ein zeitgenössisches Schwarz-Weiß-Foto der Silhouette von Žižkov. Auch die Krippe selbst ist in einem leichten Braunstich gehalten, der an alte Fotografien erinnert. Die Figuren stammen aus der Werkstatt von Richard Peschek. Sie seien allerdings keine Holzschnitzereien, betont er.
Die Figuren werden zunächst aus Lehm geformt, dann wird daraus eine Gussform aus Silikon hergestellt. Das hat zum einen den Vorteil, dass diese Form auch mehrfach eingesetzt werden kann. Wir haben das etwa bei der Pfadfindergruppe Schnelle Pfeile genutzt. Außerdem lässt sich so die entsprechende Figur ersetzen, falls sie kaputt gehen sollte. Zum anderen kann ich mit der Gussform dann eine Figur aus Kunstharz gießen. Dieses Material ist sehr beständig und robust. Und es lässt sich zum Schluss gut mit Ölfarben bemalen.
Für eine Figur brauche er rund 16 Stunden, so Peschek. Ursprünglich nicht als solches geplant, ist die Žižkova Weihnachtskrippe mittlerweile ein Work in Progress. Denn jedes Jahr kommen neue Figuren hinzu. Die Anregung dazu kam von Bürgermeister Wronski und dieser schildert.
Als ich mein Amt antrat, galt die Weihnachtskrippe von Seiten des Autors als abgeschlossene Sache. Er wollte keine Figuren hinzufügen. Ich sagte ihm aber, dass ich das schade fände und froh wäre, jedes Jahr wenigstens eine Figur hinzuzufügen. Ich dachte mir, dass das zu so etwas wie einem Familienritual werden könnte, dass also die Menschen immer im Advent im Informationszentrum vorbeikommen, um sich die neue Figur und die ganze Krippe anzuschauen.
Im vergangenen Jahr wurde beispielsweise die Figur der tschechischen Widerstandskämpferin Marie Moravcová hinzugefügt. Sie hat während der deutschen Besatzung den beiden Attentätern auf Reinhard Heydrich geholfen. Nach ihrer Verhaftung durch die Gestapo schluckte sie am 18. Juni 1942 eine Kapsel mit Cyankali und beging so Selbstmord. Die neue Figur für dieses Jahr knüpft an Moravcová an, denn es handelt sich um die eines mutigen Mannes, des evangelischen Theologen und Pazifisten Przemysl Pitter. Der gebürtige Prager war nach seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg in der internationalen Bewegung der Kriegsdienstverweigerer aktiv. Im Stadtteil Žižkov wurde er zum Bevollmächtigten für die Kinderfürsorge. Dazu ließ er eine Tagesstätte bauen, das sogenannte Milic-Haus. Der Vorschlag für die Figur kam von Magdalena Faltusová. Sie ist Historikerin beim Przemysl Pitter Archiv in Prag und sagt:
Přemysl Petr a jeho přátelé, všichni to byli vlastně dobrovolníci. A tady tuhle
Přemysl Petr und seine Freunde waren alle ehrenamtlich tätig und engagierten sich nach der Arbeit. Zunächst kümmerten sie sich in angemieteten Räumen um die Kinder des Stadtteils. In die 1920er Jahren sammelten sie aber von Privatspendern dann Geld, um das Milic-Haus zu bauen. Es dauerte jedoch lange, bis sie die nötige Summe beieinander hatten. Das Haus wurde erst an Heiligabend 1933 eröffnet. Auch während des Zweiten Weltkriegs, also zu Zeiten des Protektorats Böhmen und Mähren, kümmerte sich Peter weiter um Kinder. Dabei unterstützten er und seine Helfer heimlich auch verfolgte jüdische Familien. Und er schmiedete den Plan, später jenen Kindern zu helfen, die aus den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern wieder heimkehren würden. Magdalena Faltusová.
Kolem roku 1944 už začal plánovat právě pomoc.
Schon 1944 begann er mit diesen Plänen. Als dann der Krieg zu Ende war, gelang es ihm sehr schnell, auf Schlössern um Prag herum Erholungseinrichtungen für Kinder aus den KZs aufzubauen. Wegen seines Charismas hatte Petr die Gabe, viele Menschen für seine Wohltätigkeitsprojekte zu gewinnen. All diese Leute waren wie er mit ganzem Herzen dabei.
Doch Přemysl Peter griff ebenfalls ein, als es den Kindern deutschsprachiger Familien schlecht ging.
Als die Aussiedlung der Deutschen beschlossen war, kamen auch viele Kinder zusammen mit ihren Familien in Internierungslager. Da Peter davon ausging, dass der Nachwuchs nichts für die Schule seiner Eltern konnte, nahm er ebenso die deutschsprachigen Kinder in seine Erholungseinrichtungen auf den Schlössern auf. Das führte zu hässlichen Kommentaren in der zeitgenössischen Presse der Tschechoslowakei und von vielen Menschen hierzulande. Ihm gelang es dennoch, die Behörden und weitere Institutionen davon zu überzeugen, dass er die deutschen Kinder in sein Programm aufnehmen darf.
Nach der kommunistischen Machtübernahme vom Februar 1948 geriet Peter mit seinem christlichen Hintergrund unter Druck. Er emigrierte zunächst nach Westdeutschland und kümmerte sich dort um Flüchtlinge. 1962 zog er in die Schweiz, wo er beispielsweise ab 1968 emigrierten Tschechoslowaken half. Přemysl Peter starb 1976. Nun findet sich seine Figur in der Žižkova Weihnachtskrippe, natürlich ebenfalls gefertigt von Richard Peschek. Und Kunsthistorikerin Holzapfelová ist stolz auf diesen Zuwachs.
Skutečně ten Přemysl Peter, to je takovej příběh.
Die Geschichte von Přemysl Peter lässt sich mit der von Nicholas Winton vergleichen. Sie zeugt vom Heldentum eines Menschen, der beharrlich Gutes tat. Nicht nur in der heutigen Zeit, sondern immer wieder sollte an solche Geschichten von Wohltätern erinnert werden. Und das besonders in der Weihnachtszeit.
Till Janzer hat über die Weihnachtskrippe von Žižkov berichtet. Bei uns geht es nun weiter mit unserem zweiten Beitrag unserer Weihnachtssondersendung. Der Verlag Tschirner und Kosova gibt seit 2020 Bücher mit einem deutsch-tschechischen Bezug heraus. In diesem Jahr ist zum Beispiel der Band »Wahre Schätze aus der Egerländer Küche« erschienen. Er basiert auf handgeschriebenen Familienrezepten eines gewissen Ehepaars Lorenz. Die Rezepte sind später auf dem Flohmarkt gelandet. Wie dieser Schatz jedoch doch noch gehoben wurde, hat uns Co-Verlagsgründer Jürgen Tschirner im Interview für Radio Prag International erzählt. Alles weitere dazu nun von Daniela Honigmann.
Die Städte Cheb und Asch in Tschechien, aber auch die Orte Marktredwitz oder Selb in Bayern, all das gehört zum historischen Egerland. Namensgebend ist der Fluss, der auf tschechischer Seite Orge heißt. und im lokalen Dialekt der Deutschen, die dort bis 1945 einen großen Teil der Bevölkerung bildeten, wurde vom Äckerland gesprochen und geschrieben. Dies ist ein Detail, das man neben zahlreichen Kochanleitungen aus dem Buch »Wahre Schätze aus der Egerländer Küche – Rezepte, Brauchtum und Verse« erfährt. Die Publikation enthält die Aufzeichnungen von Erna und Heinz Lorenz, die beide Jahrgang 1930 waren. Wie in ihrer Kindheit Weihnachten gefeiert wurde, beschrieben die gebürtigen Egerländer so.
Der heilige Abend war bei uns ein Fasttag. Zu Mittag wurde nur sehr wenig aufgekocht. Nachmittags gab es zum Kaffee oder zu Tee mit Rum Apfelstrudel oder Stollen mit Butter und Honig. Das Abendessen war umso festlicher und bestand aus mindestens 9 Speisen. Es begann meist mit einer Fischsuppe. Die Hauptspeise war gebackener Karpfen mit Kartoffelsalat oder Salzkartoffeln. Als Kompott wurden Dörrzwetschgen und Hutzel, also getrocknete Birnen, gereicht.
Tagsüber Fasten, ein Stück Stolle, abends Karpfen. Dies verbinden noch heute viele Menschen auf beiden Seiten der tschechisch-deutschen Grenze mit Heiligabend. Mindestens der Karpfen gehört für die meisten Familien in Tschechien nach wie vor untrennbar zum 24. Dezember. Das sehr einfache Rezept dazu, aber auch die etwas aufwendigere Fischsuppe oder der traditionelle Kartoffelsalat durften in dem Buch dann auch nicht fehlen. Ein eigenes Kapitel ist zudem der Weihnachtsbäckerei gewidmet. Die Stolle und ihre reiche Zutatenliste bilden den krönenden Abschluss. Sie wird in Tschechien aber mittlerweile kaum noch gebacken. Hier halten es die Menschen lieber mit dem Hefezopf Vánočka. Hingegen haben Kokosmakronen, Rumkugeln, Vanillekipferl und Butterplätzchen über all die Jahrzehnte nichts an Beliebtheit eingebüßt. Auch sie kennt man ebenso gut in Deutschland oder in Österreich. Diesen verbindenden Aspekt der Egerland-Küche betont Co-Verleger Jürgen Tschirner im Interview mit Radio Prag International und er schildert die Geschichte hinter dem Buch. Herr Tschirner, stellen Sie doch bitte mal kurz und knapp Ihren Verlag vor.
Ja, der Verlag Tschirner und Kosova ist ein deutsch-tschechischer Verlag. Das heißt, die beiden Verlagsinhaber sind die Katarzyna Kosova aus Tschechien und der Jürgen Tschirner aus Leipzig. Und wir haben uns beide sozusagen vor etwas mehr als 4 Jahren überlegt, dass wir einen Verlag gründen, der Themen abbildet, die beide Länder interessiert und auch beide Länder berührt.
Und in diesem Jahr ist das Buch »Wahre Schätze aus der Egerland-Küche« erschienen, mit Texten und Rezepten von Erna und Heinz Lorenz. Wer ist denn dieses Ehepaar Lorenz?
Das Ehepaar Lorenz lebt nicht mehr, sind beide verstorben und ist aufgewachsen in Sokolov, früher Falkenau, und wurde im Zuge der Vertreibungen im Sommer 1946 sozusagen wieder ansässig in Bayern und hat eigentlich die ganze Zeit über eigentlich auch die Rezepte aus der Kindheit und aus ihrer Vergangenheit nachgekocht. Und irgendwann hat die Frau Lorenz, also die Erna Lorenz, ihrem Mann gesagt, jetzt schreiben wir das alles mal auf, was wir an Rezepte haben. Und die haben dann handschriftlich, hat der Mann das runtergeschrieben, weil er so schönere Schrift hat. Die Frau hat ihn das diktiert. Und dann wurde das kopiert und gebunden in ein dünnes Heftchen. Und dieses Heft habe ich vor 2 Jahren auf einem Flohmarkt in Eger in Schepp entdeckt, als ich mit meinem Sohn den Eger-Radweg gefahren bin. Und habe mich danach dann mit der Familie Familie Lorenz in Verbindung gesetzt und gesagt, das ist so schön, das Buch. Wir würden das gerne veröffentlichen, angereichert mit Zeichnungen von meiner Frau und dann auch in einer anderen Form, sozusagen mit einer kleinen Familiengeschichte versehen, dann hier auf den Buchmarkt kriegen.
Das heißt, die Fotos, die wir in dem Buch sehen, sind auch originale Fotos der Familie Lorenz?
Das ist richtig. Die sind aus den Fotoalben der Familie Lorenz. Also wir haben insgesamt 8 Fotoalben gesichtet und dort das Material rausgesucht, was uns am geeignetsten erschien auch für dieses Buch.
Und was macht das Egerland und die Egerland-Küche so besonders?
Na, die Egerländer Küche ist, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, das ist ja so KUK-Küche. Ne? Also sehr viel, was man in Egerland sieht, findet man zum Beispiel auch in der Wiener Küche. Und an der Küche sieht man auch, dass sozusagen vor 1918 das alles mal ein großes Österreich-Ungarn war. Und das war einmal die erste Erkenntnis. Und die zweite, wahrscheinlich wie in vielen anderen Regionen in Böhmen auch, es wird sehr viel, ja, also sehr deftig gekocht. Es ist keine vegane Küche. Und es ist auch keine Yoga-Küche, aber es ist deftig. Viele verschiedene Knödel- und Kloßarten, viele Eierspeisen. Also es wurde deftig gekocht und ehrlich. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum dieses Buch auch so erfolgreich ist. Also die Menschen, also viele Menschen sagen, wir wollen sozusagen wie früher die Sachen kochen und wir wollen keine komplizierten Sachen, sondern einfache Sachen, die man auch schnell machen kann, die trotzdem schmecken und satt machen.
Ja, Sie haben ja selbst eben gesagt, das Buch ist sehr erfolgreich. Es erlebt jetzt bereits die zweite Auflage.
Richtig. Also wir haben bisher 1.500 Exemplare verkaufen können, darunter auch einen Teil in die Tschechische Republik. Unsere Idee ist ja, dass wir Bücher machen, die auf beiden Seiten der Grenze gekauft und gelesen werden. Wir arbeiten da sehr eng mit Akademia zusammen, die auch in Mönchsplatz eine Buchhandlung haben und die unsere Bücher auch in Tschechien vertreiben. Ja, also ich denke, das, was den Leuten gefällt, ist, dass man sozusagen nicht nur ein Rezeptbuch hat mit Kochrezepten, sondern diese Familiengeschichte. Das ist das, was die Menschen triggert. Also die Rezepte da drin sind von einer Familie. Das ist fast anfassbar. Und im letzten Teil im Buch hat man natürlich nochmal sehr viel über das Egerland, über Brauchtum, natürlich auch Humor. Also es wird auch teilweise nimmt man sich auch selber ein bisschen auf die Schippe. Und ja, das hat uns eigentlich wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil die Rezepte sind sozusagen die Kirsche auf das Sahnehäubchen von einer Familiengeschichte und vom Wissenswerden über das Egerland. Also das Buch ist lieferbar. Jetzt noch in der zweiten Auflage. Wir hatten jetzt nochmal eine Rezension in den Salzburger Nachrichten, also auch in Österreich wird das Buch gekauft und gelesen. Und wir denken, dass es ein sehr schönes Transportmittel ist, dieses Buch, um Kultur und Geschichte aus dem Egerland einfach die Menschen auch hier in Deutschland nahezubringen. Und das Egerland ist ja allgemein sehr schön. Ich habe vor 2 Jahren mit meinem Sohn den Egerlandradweg gefahren von der Quelle in Bayerischen Fichtelgebirge bis zur Mündung in Wiedemürschitze. 320 Kilometer quer durchs Egerland. So eine wunderschöne Gegend und wir hoffen, dass wir mit dem Buch auch vielleicht den einen oder anderen Menschen animieren, auf das Egerland zu besuchen und sich dann auch ein bisschen umzusehen.
Ein Besuch im Egerland bietet sich vielleicht als guter Vorsatz für das neue Jahr 2025 an. Noch haben wir aber 2024 und feiern Weihnachten. Auch beim Ehepaar Lorenz war Heiligabend mit Karpfen und Kompott freilich noch nicht zu Ende. Weiter wird geschrieben.
Für die Verdauung stand Schnaps bereit, wie Roswache Kräuterbitter, Karlsbader Becherbitter, Kümmelschnaps und Kaiserbeeren. Später gab's zum Punsch Weihnachtsplätzchen, Lebkuchen und Christstollen. Nach dem Essen ging der Älteste mit dem Jüngsten in den Garten und verteilte die Essensreste für den Zemberer unter den Bäumen und Sträuchern, damit sie im nächsten Jahr wieder viel Früchte tragen. Am ersten Feiertag gab's Gänsebraten mit Rotkraut und Selleriesalat oder Lungenbraten mit Mehlknödel oder Reiberknödel.
Was der Zembara ist, wird leider im Buch nicht erklärt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass auch einige Traditionen, trotz der Fleißarbeit der Lorenz-Familie, die Zeiten nicht überdauert haben. Musik Im Großen und Ganzen wurde Weihnachten im Egerland vor 90 Jahren jedoch so gefeiert, wie es von vielen Menschen in Tschechien bis heute gepflegt wird. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besinnliche Tage, an denen Sie sich hoffentlich einige Leckereien gönnen dürfen. Allen, die noch Inspiration für Plätzchen brauchen, seien die Mandelknacker à la Lorenz empfohlen. Dazu kocht man 150 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker und 100 Gramm Honig etwa 4 Minuten lang in einem Topf. Dann werden 400 Gramm gehobelte Mandeln untergerührt. Die abgekühlte Masse wird in etwa 20 kleinen Häufchen auf dem Backblech verteilt und bei 200 Grad gebacken, bis sie goldbraun sind. Sollte sie zu sehr auseinanderlaufen, schiebt man die Masse mit dem Rand eines kalten Trinkglases wieder zusammen. Die fertigen Plätzchen können später noch von einer Seite mit Schokolade bestrichen werden. Guten Appetit und frohes Fest!
Sollten wir Ihnen nun Lust auf das Kochbuch gemacht haben, sei an dieser Stelle noch gesagt, dass Sie das Buch »Wahre Schätze aus der Egerländer Küche« direkt beim Verlag Tschirner und Kosova beziehen können. Es hat 184 Seiten und kostet 35 Euro. Unsere Sendung von Heiligabend ist damit für heute an ihrem Ende angelangt. Schalten Sie doch auch morgen wieder ein. Wir haben auch dann wieder ein Festtagsprogramm für Sie vorbereitet. Ich bin Ferdinand Hauser und verabschiede mich für heute von Ihnen. Frohe Weihnachten, vesele Vánoce und bis zum nächsten Mal bei Radio Prag International.